Herzlich willkommen zum 386. Sneakpot und heute haben wir die Rückkehr der Androidin Claudia Nördinger.
Hallo. Und der Programmierer ist natürlich Robert Krüger.
Genau. Ich hätte dann quasi dich programmiert in dem Film, den wir gleich besprechen.
Na, denkste. Das hast du nicht drauf. Ich habe gerade vergessen, wie der Film heißt. Ah, okay. Ex Machina. Robert, worum ging's?
Ex Machina ist ein schönes kleines Kammerspiel, das in einem sehr abgelegenen Haus irgendwo, kann man nicht so genau sagen, wo das ist. Es ist irgendwie in so einer Art Dschungel-Urwald, aber auf dem Weg dahin fliegt der Helikopter erstmal so über stundenlang über Gletscher und Eisfelder und so. Es muss irgendwo weit, weit weg sein. Wo unser junger Programmierer, den wir gleich am Anfang des Films kennenlernen, er hat eine Lotterie gewonnen innerhalb seiner Firma und darf jetzt den Vorstandsvorsitzenden der Firma besuchen. Den kriegt sonst, so wird uns das gesagt, nicht mal der Präsident ans Telefon. Also das ist offensichtlich jemand, der sehr, sehr abgeschottet lebt. Der hat eine Suchmaschine programmiert, also gewisse Ähnlichkeiten zu real existierenden Suchmaschinen sind scheinbar nicht ganz von der Hand zu weisen. Wie auch immer, jedenfalls, er ist super reich geworden damit, hat eben sich diese schöne Forschungsstation ins Nimmerland gebaut und lädt sich nun diesen Programmierer ein. Und der ist völlig von der Rolle, was er da soll und wie ihm diese Ehre zuteil kommt und warum, wieso, weshalb. Und kriegt dann erstmal, lernt den kennen. Der Typ ist erstmal ganz anders, als er sich den vorstellt. Und dann wird ihm offenbart, warum er dort ist. Denn unser Superprogrammierer hat eine künstliche Intelligenz erschaffen, und hat sie in einen Androidenkörper gesteckt in Form einer schönen Frau. Diese, man sieht es gleich schon auf dem Plakat, wenn man sich das anguckt. Die hat so der Oberkörper oder ja, so der Bauch ist so durchsichtig, irgendwie so silikonartig. Ist, kann man da durchgucken und innen drin leuchtet es überall schön und so. Also die sieht sehr futuristisch aus und ist sehr hübsch. Und die Aufgabe und was jetzt Inhalt unseres Films wird, ist, er hat ihn für eine Woche lang eingeladen, um mit seiner künstlichen Intelligenz einen Turing-Test durchzuführen. Also der Turing-Test ist ein Test, der sozusagen beschreiben soll, ob eine künstliche Intelligenz wirklich intelligent ist. Und das macht man dadurch, dass sie einem Menschen, mit dem sie interagiert, glaubhaft machen kann, dass sie auch selbst ein Mensch ist. Dass man also, dass der Mensch, der mit ihr interagiert, nicht unterscheiden kann, ist das ein Computer, mit dem ich da rede, oder ist es ein anderer Mensch?
Frage dazu, wie funktioniert das denn, wenn er von vornherein weiß, dass das eine künstliche Intelligenz ist?
Diese Frage wird im Film auch gestellt und da kommt dann eben so dieser Narzissmus unseres Super-Genies durch, also dem Suchmaschinen-Guru, der sagt, der Turing-Test ist quasi nur Level 1, Level 2 ist, wenn sie dich davon überzeugt, dass sie eine Intelligenz besitzt, obwohl du weißt, dass sie ein Roboter ist.
Ah. Also
gleich nochmal Next Level direkt, die ersten Teile überspringen wir mal direkt. Ja, so.
Okay.
Das ist so seine Idee. Okay, so viel zum Inhalt. Dann, der Trailer deutet dann an, dass da dunkle Schatten noch über dem weiteren Verlauf der Geschichte liegen. Das will ich jetzt alles gar nicht verraten. Dabei, wenn man den Trailer sieht, den kann man gut gucken, der verrät nicht zu viel. Dabei will ich es jetzt auch belassen, aber was ich sagen muss, er ist tatsächlich toll gemacht. Also die Fragen, die sich ihm stellen, während er mit ihr redet, man kriegt dann immer so Ideen, dass sie möglicherweise ist das, was sie da sagt, sagt sie das gar nicht selbst, sondern vielleicht sagt das ja unser Start-Programmierer, der in dem Augenblick nicht im Raum ist, sondern vielleicht die es irgendwie über Funk oder so per Tastatur eingibt, dass sie das nur spricht oder so. Also diese ganzen Gedanken, die ihm so kommen, die kann man gut nachvollziehen, weil sie hat dann manchmal auch so eine sehr kalte Mimik, dann hat sie wieder eine sehr menschliche Mimik und er ist ja immer hin und her gerissen und weiß nicht so recht, was er von der ganzen Sache halten soll. Ist gleichzeitig unfassbar fasziniert, sowohl von der schönen Frau als auch von der ganzen technologischen Durchbruch, wo er schon sieht und ahnt, was das machen könnte, wenn das mal groß rauskommt. Und die Spannung, die sich zwischen den dreien so aufbaut und was dann da so nach und nach immer weiter an Informationen kommt und wie spleenig und verrückt unser Milliardärstyp ist, und ihn immer wieder verwirrt und immer wieder auf eine andere Schiene setzt, wo er erst dachte, jetzt weiß er, was ungefähr läuft, und dann gibt's wieder neue Informationen und dann ist er wieder verwirrt. Und dieses ganze Haus ist total creepy gemacht und also der ist toll, der hält einen auf Trab, der Film, wenn man den guckt. Und ständig versucht man schon mal eine Idee weiterzudenken, aber kann man eigentlich nicht, weil die Sachen, die sich so nach und nach ergeben, die man ja auch eben erst immer nach und nach mitbekommt, wenn er sie mitbekommt. Und was ich schön fand, ist, dass der Film nicht versucht, die Zuschauer mit diesem Computer, Intelligenz, künstliche Intelligenz-Kram zu sehr zu verarschen oder für blöd zu halten, sondern es wird tatsächlich an manchen Stellen mal ein bisschen mit Fachbegriffen um sich geschmissen, die an der Stelle auch nicht falsch verwendet werden oder so. Das hat alles Hand und Fuß, was sie da reden. Zumindestens, es geht jetzt nicht unfassbar tief rein. Man muss da nicht irgendwie den Kram studiert oder gelernt haben, um zu verstehen, was der Film von einem will. Aber er redet auch nicht so einen gequirlten Blödsinn wie manche andere Filme an der Stelle, wo man dann als jemand, der zumindest mal eine Vorlesung zu KI gehört hat, da sitzt und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und denkt, oh mein Gott, jetzt das ist ja alles falsch. Insofern, er findet da einen schönen Mittelweg, keinen Humbug zu reden und trotzdem, glaube ich, das Mainstream-Publikum nicht zu verlieren. Also das fand ich schön gelöst. Auch wenn man Leute am Computer sitzen sieht, die mal irgendwas programmieren, dann machen sie nicht irgendeinen grenzenlosen Schwachsinn, sondern sie tun tatsächlich programmieren. Das ist immer sehr, sehr angenehm. Das machen nicht viele Filme. Insofern, auch da wurde ich positiv überrascht. Und die Geschichte ist spannend. Nur, und das ist mein einziger größerer Kritikpunkt, und da darf ich jetzt aber auch fast nicht drüber reden, also das Ende ist, um es mal vorsichtig zu sagen, einfach zu konventionell. Also am Ende dachte ich mir so, oh nee, das ist so geht das jetzt aus, das ist ja echt ein bisschen arm. Aber so, da hätte ich mir irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ein schönes, vielleicht ein offenes Ende gewünscht oder so, irgendwas, wo ich noch weiter grübeln kann, was jetzt passiert. Kann man ein Stück weit, weil es lässt schon noch die Frage offen und was passiert in den nächsten 2 Stunden, nachdem der Abspann gerollt ist, das würde man schon noch gerne sehen, aber die Art, wie diese Dreierbeziehung aufgelöst wird, fand ich irgendwie, es hatte so ein bisschen den Beigeschmack von zu billig davon gestohlen, vom Drehbuch her.
Okay.
Und das ist so das, weshalb ich ihm nicht irgendwie 9 oder 10 Punkte gebe, sondern ich denke mal 8 Punkte würde ich ihm geben.
Okay. Ja, also interessiert mich auf jeden Fall sehr, weil von Alex Garland und eben auch, weil ich, also vor allen Dingen die beiden Schauspieler, die sich da gegenüber stehen in diesem Test, Alicia Vikander und Donald Gleason, sehr mag. Und ich finde das auch spannend. Die sind ja in, ich habe ja in meiner Besprechung damals von Anna Karenina, von dem Joe Wright-Film, hab ich gesagt, dass die beiden, da spielen die auch beide mit und spielen ja sogar ein Paar, dass die für mich so ein bisschen das schlagende Herz des Films, der ansonsten vor allen Dingen eben wahnsinnig aufwendig inszeniert ist und so und ausgestattet. Die beiden waren für mich so die beiden Figuren, die ich wirklich emotional nachvollziehen konnte, Kitty und Levin. Das finde ich jetzt sehr spannend, dass die hier eben wieder aufeinandertreffen in so einer ganz anderen Konstellation. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja.
Ja, also hier ist es auch so, dass er tatsächlich so die Figur ist, er ist der junge Mann, der da hinkommt, also Domhnall Gleeson, er ist so die Figur, mit der man sich gut identifizieren kann. Gut, jetzt bin ich auch Computerprogrammierer, insofern war er sowieso die Figur, mit der ich mich identifizieren musste quasi, aber er ist so unsere Hauptfigur, der wir die ganze Zeit folgen. Und ihn kann man gut verstehen. Er ist auf eine Art menschlich, so wie ein Du und ein Ich ticken, so ein normaler Typ von der Straße, der irgendwie zufällig Programmierer ist und da jetzt irgendwie dahin fahren muss. Aber der läuft halt wie so ein staunendes Wunderkind durch dieses Forschungsding. Natürlich versteht er ganz viel davon, wahrscheinlich mehr als die meisten der Zuschauer, aber er ist der Normale. Und dann haben wir diesen freakigen Programmierer, der diese Androiden erschaffen hat. Der ist auf viele Arten seltsam und der stößt uns auch immer wieder vor den Kopf mit seinen Eigenarten so. Und stößt auch unsere Hauptfigur vor den Kopf und versucht sich mit dem anzufreunden, aber der hält halt unfassbar viele Seltsamkeiten parat, die dann so nach und nach rauskommen. Und dann haben wir natürlich diese KI-Figur von Alicia Vikander, die halt super seltsam ist, weil da wissen wir die ganze Zeit nicht, wie wir die einschätzen müssen. Mal ist sie zuckersüß und mal hat sie sowas Bedrohliches und dann alles dazwischen. Also das ist schon genug, wo man als Zuschauer im Kino sitzt und immer wieder hinterfragen muss, ob das alles so ist, wie man glaubt, dass das ist.
Ich finde Alicia Vikander, die ja, glaube ich, Schwedin ist, finde eine sehr aufregende Schauspielerin, weil die so für meine Begriffe so wenig plakativ eigentlich ist. Und eben auch das, was du sagst, die kann so süß sein und aber dann eben alles mögliche andere auch. Also sie hat nicht so ein Register. Sie ist ja auch die Hauptdarstellerin in Die Königin und der Leibarzt, einer meiner Lieblingsfilme mit Mads Mikkelsen. Und auch da, finde ich, sieht man, wie sie mit sehr wenig, sehr viel Unterschiedliches machen kann. Also ich hoffe, dass wir von der mehr sehen in Zukunft auch. Ja. Ist ja unheimlich jung noch auch, also da könnte noch ganz viel kommen.
Das wollen wir doch dann aber auch hoffen. Wie alt ist die denn?
Gut.
Ich sehe das gerade hier, 88 geboren, ja, da ist noch. So alt ist sie noch nicht.
Nee, nicht so alt wie wir.
Nee. Falsches Jahrzehnt. Nee, bei dir nicht, ne? Bei dir ist richtiges Jahrzehnt, oder?
Ja, gerade so. Sie ist auf der richtigen Seite des Jahrzehnts, ich bin auf der falschen.
Okay.
Ja, okay, nee, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Ja, also wie ich möchte den empfehlen. 8 Punkte hatte ich ja schon gesagt.
Sehr gut. Ex Machina. Kann man gut anschauen. Fein. Ich war auch in der Sneak tatsächlich.
Hurra, wie ist das denn gelaufen?
Ja, falls sich die Zuhörer fragen, wie das wohl funktioniert
hat. Ja, du hattest das ja letzte Woche angekündigt, dass du jetzt mal nach 3 Monaten wieder mal möchtest.
Ja, ich kann nur sagen, es hat nicht so gut funktioniert, was hier die Heimatfront angeht. Also wir hatten, wie man das eben macht, wenn man voll stillt, hatten Milch abgepumpt und dem Mark in der Flasche hinterlassen, damit er das Baby füttern kann, wenn es hungrig wird. Und wir hatten das auch vorher getestet, ob das Baby sich mit der Flasche füttern lässt, aber es ließ sich dann leider an dem Abend vom Mark nicht mit der Flasche füttern. Und deswegen hat es dann 2 Stunden wie am Spieß geschrien, bis es irgendwann mehr oder weniger in Ohnmacht gefallen ist. Als ich nach Hause kam, war es ruhig. Also als ich gegangen bin, hat's geschlafen und als ich nach Hause kam, hat's auch geschlafen.
Ja, aber dein Mann war ein Nervenbündel.
Dazwischen hat sie wohl 2 Stunden ganz, ganz schlimm geschrien. Währenddessen war ich im Kino und Rabenmutter, die ich bin, habe ich mir auch keinen guten Film angeschaut, sondern den Film Tracers mit Taylor Lautner.
Eine Frage noch, bevor du zu dem Film kommst.
Ja.
Hat der Marc dann dich mit SMS überhäuft, sodass du auch die ganze Zeit im Kino saßt und dachtest, du bist eine Rabenmutter, oder hast du wenigstens diese 2 Stunden Auszeit einfach mal genießen können, weil du nichts davon wusstest, dass zu Hause alles...
Nein, ich wusste nichts davon. Ich habe das Handy tatsächlich angelassen, aber der Marc hat mir nicht geschrieben. Erstens hatte er dazu wahrscheinlich keine Zeit. Er musste sich ja ums Baby kümmern und außerdem war ihm ja klar, ich hätte jetzt dann in diesem Fall auch erstmal nicht so viel machen können, weil sie sich einfach so aufgeregt hat. Also das ist dann auch, also es gibt auch durchaus auch beim Stillen, sonst gibt es den Punkt, wo sie so aufgeregt ist, dass sie dann erstmal nicht mehr trinken kann. Deswegen, naja. Also in dem Fall ist es, glaube ich, das Einzige, was man machen kann, ist sie eben versuchen zu trösten, bis sie irgendwann von alleine wieder runterkommt. Also es war sehr anstrengend für ihn. Aber gut, da muss er durch. Ehrlich gesagt, ich finde auch, dass der kleine Exkurs zu Successful Parenting oder sowas, da es ja häufig sich von alleine fast so ergibt, dass du als Mutter sehr viel häufiger in der Position bist, dass du alleine die Stellung hältst, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man diese Erfahrung, dass manchmal auch nichts hilft, dass manchmal du alles versuchst und trotzdem das Baby weiterheult, dass der Vater, die auch mal wirklich alleine durchkämpfen muss, ist nicht so schlecht für die Familienbeziehung. So. Weil ansonsten der Vater nie nachvollziehen kann, was für eine Anspannung du auch zum Teil hast mit der Situation. Weil im Zweifelsfall kann er immer das Kind noch an dich abgeben. Und das war eben in dem Fall jetzt nicht so.
Das ist ja gleich Teil 2. Jetzt hatten wir Successful Parenting und jetzt haben wir noch Successful Relationships. Also
genau.
ein informationsreicher Podcast diese Woche.
Sehr. Bestimmt schreibt jetzt irgendjemand zurück, der wirklich was weiß über dieses Thema und erzählt mir, dass das alles Quatsch ist. Aber okay. Also ich habe den Film Tracers gesehen, der von einem, ich glaube, es ist ein ursprünglich spanischer Regisseur, der jetzt allerdings auch noch keine großen Meisterwerke in der Vergangenheit vorzuweisen hat. Er hat einen Film gemacht, der hieß Brück oder sowas, Napoleons blutige Niederlage. Mein Mann kennt den auch, weil er alle Filme kennt, die irgendwas mit Napoleon zu tun haben. Und er meint, es ist im Prinzip ein Napoleon-Action-Quatsch, wenn man so will. Jetzt haben wir einen Taylor Lautner Parkour-Action-Quatsch. Taylor Lautner ist ein Fahrradkurier in New York. Es fängt auch gleich an damit, dass wir ihn sehen, wie er halsbrecherisch in New York rumfährt. Und relativ am Anfang hat er eine Begegnung mit einer jungen, wie nennt man das denn, Parkour-Dame?
Ja, gibt es, ich weiß nicht, das ist einfach eine, Sport, oder?
Parkour-Sportler? Eine Parkour-Sportler, das klingt doch schön. Wobei die eben so eine...
Oder ja, sind so, das auch Artists? Ich weiß es nicht.
Parkour-Artist, kann auch sein. Also auf jeden Fall ist das so eine Underground-Parkour-Frau. Die ihm plötzlich, also die verursacht einen Unfall im Straßenverkehr, bei dem sein Fahrrad drauf geht und verschwindet dann ganz schnell wieder und sowas. Und von dieser faszinierenden Frau ist er dann aber irgendwie so besessen, dass er ihr nachstellt und so weiter. Und die beiden treffen sich natürlich wieder und dann sehen wir, was da also passiert. Was noch dazu kommt, ist, dass er lebt so im Umfeld von Chinatown und hat da auch so ein paar Beziehungen und auch ein paar Probleme, so mit der chinesischen Mafia und so. Und die Leute, die er jetzt neu kennenlernt in diesem Parkour-Umfeld, die haben auch zum Teil noch Rechnungen offen oder haben eine Vergangenheit mit der chinesischen Mafia. Und wir sind dann auch so ein bisschen so, also wir sind dann so im kriminellen Milieu, also auch das, was er dann zum Teil, wo er daran beteiligt ist, sind dann eben so zum Teil verbrecherische Aktivitäten, die eben mit Parkour durchgeführt werden. Und der Film hat am Anfang eben so einen kleinen Moment, wo du das Gefühl hast, das ist fast ein bisschen wie Flashdance oder sowas. Man sieht ihn dann so beim Training, aber offensichtlich lässt sich Parkour in 3 Tagen ungefähr sehr gut lernen, weil er vom Nicht-Parkour-Könnenden zum absoluten Parkour-Helden, naja, oder nachkommenden Parkour-Helden mutiert in einer sehr kurzen Sequenz. Oh und
alle Leute, die schon mal Parkour gesehen haben, echt genau. Wissen jetzt, wie quatschig das ist.
Auf jeden Fall. Ich meine, und jeder, der sich schon mal, es gibt ja manchmal solche Parkour-Vorführungen und da sieht man ja sehr gut die Unterschiede zwischen den Leuten, die das offensichtlich auch schon eine ganze Weile machen und trotzdem das nicht annähernd so hot aussieht, was die da so machen. Ja, also diese natürlich, die wir hier zu sehen bekommen, die haben es absolut drauf und machen die halsbrecherischsten Dinge. Und dann kommt eben noch so diese ganze Verbrecher-Story-Quatsch-Geschichte dazu.
Was natürlich sich wahrscheinlich perfekt ergänzt. Also man kann dann so mit Parkour vor den Verbrechern abhauen oder sonst wie.
Genau, genau so ist es. Das Problem, was man hier relativ schnell auch mal wieder demonstriert sieht, ist, dass ein Bewegungsablauf oder auch eine Sportart oder sowas, die an sich schon aufregend sind, so von der Bewegung her, dass das nicht unbedingt leicht ist, das auch aufregend einzufallen, also einzufangen, so wie beim Skifahren eben auch. Ja? Also dass es unheimlich schwierig ist, Tempo oder eine halsbrecherische Bewegung oder so auch erscheinen zu lassen auf dem Bildschirm. Und hier ist es manchmal so, dass es einfach auch extrem albern aussieht. Also vor allen Dingen, weil die häufig, wenn sie springen, dann noch so die Beine so anziehen, einfach damit es irgendwie so cooler aussieht. Und zum Teil denkst du dann so, oh, dieses alberne Rumgehüpfe jetzt wieder.
Ja, ich habe gerade die 6 Bilder in der IMDb angeguckt und genau, es sind nur 6 Bilder und das 4. davon, da springt er gerade über so eine Mauer, hat so die Hand auf der Mauer und springt da so rüber. Und das ist genau das, was du sagst. Es sieht extrem albern aus auf dem Foto.
Es gibt auch so, also es gibt dann auch so Parkour-Trainingscamp oder sowas. Also irgendwann sind die dann so auf so einem alten Schoner und üben halt so. Und da hüpfen die dann alle so in der Gegend rum. Also irgend so einer hier, der andere dort. Und du schaust dir das so von oben an und denkst dir so, es ist ein bisschen wie Zirkeltraining früher in der Schule. Nur, dass sie alle Parkour machen. Also extrem albern. Ich habe gesehen auf IMDb, dass 4 Herrschaften am Drehbuch beteiligt waren, was bemerkenswert ist. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist es einer dieser Fälle, wo immer noch einer dran rumgeschrieben hat, in der Hoffnung, dass doch noch irgendwie ein Schuh draus wird. Aber das Drehbuch ist so lächerlich im Prinzip, so schwach. Und es gibt so ein paar Momente, wo dann jemand was erklärt, so aus aus der Vergangenheit und so, wo du dann ja eigentlich zu dem Schluss kommst, dass, ah ja, jetzt ergibt das Sinn. Das Problem ist nur, es ergibt überhaupt keinen Sinn oder es ist totaler Unsinn. Also die Geschichte ist Quatsch. Das finde ich an sich auch nicht so schlimm oder das fände ich, glaube ich, nicht so schlimm, wenn diese Parcours-Sache immer interessant in Szene gesetzt werden. Also ehrlich gesagt, ich habe gewisse Sympathien für diesen Sport und würde mir, glaube ich, sogar ganz gerne einen Film anschauen, der fast nur darauf basiert, dass das halt gut aussieht und so. Aber das schafft er eben nur zum Teil und dann ist die Geschichte schon ganz schön albern und Taylor Lautner ist einfach ein schlechter Schauspieler. Also
die haben auch alle so lustige 3 oder 4 Buchstabennamen hier in dem Film.
Ja, ja.
Die sind alle also, Cam, Jax, Hu, Chen, Tate.
Genau. Oh Gott. Also das, die Frage, die ich mir zwischendurch halt immer wieder gestellt habe, ist, wie viel Taylor Lautner selbst gemacht hat von den Stunts. Das habe ich nicht recherchiert. Wenn er da relativ viel selbst gemacht hat, dann wäre das durchaus recht beeindruckend. Ich meine, das ist offensichtlich, dass die da gefilmt werden, ob er das jetzt selbst ist oder andere, dass die das schon können und so. Aber wie gesagt, das macht noch nicht automatisch irgendwie eine aufregende Actionsequenz, nur weil jemand was macht, was eben sehr schwierig ist und es offensichtlich kann. Und jemand hält die Kamera drauf, das sind 2 unterschiedliche Dinge. Also für mich doch eher schwach. Also nicht zum Teil ein bisschen unfreiwillig komisch, zum Teil durchaus auch ein wenig unterhaltsam, aber also als in irgendeiner Form empfehlenswerten Film würde ich ihn auf keinen Fall bezeichnen. Ich gebe 5 Punkte.
Okay.
Weil ich mich nicht so viel gelangweilt habe, bisschen gelacht habe. Und
an den Stellen, wo es zum Lachen gedacht war, oder?
Ach, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube nicht, aber wir wollen dem Film das mal nicht vorwerfen. Immerhin hat er mich zum Lachen gebracht. Und ja, ich sehe halt auch Parcours ganz gerne. Ich jemand, der noch dazu Parcours irgendwie doof findet oder so, ja, da bleibt dann echt nicht sehr viel übrig.
Okay, Leute, die dann Parcours gerne sehen, sollten dann vielleicht doch wieder diese James-Bond-Eröffnungen gucken, wo das drin
richtig,
war, ne?
Richtig, also bei James Bond, finde ich, hat man eben gesehen, dass der, ich meine, okay, der hat natürlich auch das nicht gemacht, dieses, ich zieh mal die Beine an, einfach nur, damit es so cooler aussieht, sondern du hattest da eben immer das Gefühl, gerade eben auch in dem Unterschied zwischen ihm und James Bond, der hinterher rennt und überall durchbrettert und so, dass das einfach eine extrem elegante Art ist, da vom Fleck zu kommen und so und dass die eben auch entsprechend in Szene gesetzt sind. Und hier war das einfach so, wir sind diese coolen Parkour-Kids, die hier immer so runterspringen, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt und so. Ja, das sind einfach... Naja, welche.
Ich denke mal, um dem Ganzen irgendwie eine Rahmenhandlung zu geben, wo das sinnvoll erscheint, sich so durch die Stadt zu bewegen und nicht einfach nur es um dem Selbstzweck wegen, was natürlich als Sport völlig in Ordnung ist. Aber eben, um das in so einem Kinozusammenhang, da musst du ja quasi dauernd Verfolgungsjagd machen, sonst ergibt das ja keinen Sinn.
Ja, ich glaube, es ist halt in diesem Fall, sie wollten halt einen Actionfilm machen. Ja? Ansonsten ist ja sowas durchaus so und sowas gibt's ja auch schon irgendwie so, dass es eher ein Milieu- oder auch Problemfilm ist, weil eben, keine Ahnung, französischen Banlieue oder sowas gezeigt wird, was da, was die sonst für ein Leben haben und dann sind die da eben nachts zugange und so. Sowas ist ja auch denkbar, aber hier ist eben, die Entscheidung wurde eben offensichtlich gefällt, einen Actionfilm zu machen, was ich ja auch in Ordnung finde und dann hüpfen die halt so ein bisschen unmotiviert in der Gegend rum und ich meine, ansonsten die Handlung, platt wie sie ist, wäre natürlich genauso ohne Parcours denkbar, ob es dann schlechter oder besser wäre, möchte ich nicht sagen, aber ja, ist alles ein bisschen unmotiviert, aber es tut jetzt auch, also mir hat es nicht so weh getan. Hätte ich gewusst, dass mein Kind die ganze Zeit schreit währenddessen, hätte es mir wahrscheinlich weh getan, aber so war es halt. So ein Taylor-Lautner-Film, gell?
Ja, so ein Taylor-Lautner-Film halt. Gut, also wenn ihr Ex Machina sehen wollt, am 23. April läuft er an und falls ihr wirklich Tracers sehen wollt, müsst ihr noch bis zum 28. Mai warten.
Die Hauptparcours-Tante ist bestimmt jemand, den manche Männer, junge Männer extrem heiß finden, denke ich mal.
Gespielt von Marie Avgeropoulos.
Polos, genau.
Ist sie etwa Griechisch?
Ich glaube, sie ist Kanadierin, aber ich rieche da auch einen griechischen.
Wenn da Opoulos am Schluss steht, dann muss sie aus Griechenland sein.
Ja.
Okay, muss ich ja mal gerade mal ein Foto angucken, wenn du hier so solche, naja, ja, okay, ja, schon das IMDb-Bild. Ich verstehe, was du meinst.
Jo.
Gut. Letztes Mal, als wir dich in der Sendung hatten, in der Pyramid-Folge,
ja.
Auch wenn sie audiomäßig dann doch hinten raus ein bisschen zerbröckelt ist, ich hoffe, die Leute konnten verstehen, was du gesagt hast. Es war ja dann alles sehr spontan, wie wir dich dazugeschaltet haben, aber da hattest du schon angedeutet, dass du noch einen Film besprechen willst, den du dann dort nicht besprechen wolltest, weil du nicht richtig vorbereitet warst. Wie hieß der noch?
Der Film hieß 5 Centimeters per Second, also das ist der englische Name. Es ist ein Anime-Film. Ich habe letztes Mal das Wort Anime gesucht und konnte mich nicht daran erinnern. Soweit sind wir schon. Das ist ein Film von Makoto Shinkai, der viele Anime-Filme gemacht hat, die eben auch entsprechendes Renommee haben und von Leuten, die sich da auskennen, sehr geschätzt werden, wie auch von unserem Hörer Mac Darko, der mir diesen Film in den Kommentaren zur Folge 349 empfohlen hat. Damals, ihr erinnert euch, ging es um Anime in der Hörerfrage. Und da habe ich eben gesagt, ich mag Anime und interessiere mich durchaus dafür, kenne aber nicht so viel, wie ich vielleicht kennen könnte und bin da Anregungen gegenüber sehr aufgeschlossen. Und daraufhin hat Mac Darko eben diesen Film oder überhaupt die Filme von Makoto Shinkai empfohlen. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann ein Paket von unserem Hörer Sebastian bekommen aus der Schweiz, der uns ja schon ganz viele Filme geschickt hat. Und der hat mir diesen Film geschickt. Ist es nicht fantastisch?
Das ist ziemlich fantastisch.
Also wir haben wirklich ganz tolle Hörer.
Ja, und ich habe gerade mal 5 Centimeters per Second umgerechnet. Das sind 0,18 km/h. Das ist also so Geschwindigkeit einer schnellen Nacktschnecke oder so.
Ja, das passt ganz gut zu dem Film. Ich möchte jetzt eigentlich, also es ist ein bisschen der falsche Ansatz, über diesen Film so viel Handlungsmäßiges zu sagen, weil der Film eigentlich eher, also finde ich zumindest, eher wie ein Nachdenken über ein Thema ist oder ein, also so eine Art Meditation oder ja, er versucht eine Beziehung einzufangen, ohne wirklich Handlung in den Mittelpunkt zu stellen. Und zwar geht es um einen Jungen, der heißt, glaube ich, Takeki oder sowas. Hätte ich jetzt nochmal nachschauen können. Und ein Mädchen, Akari.
Takaki,
okay. Und die beiden, also wir haben drei Sequenzen in diesem Film, wo sie nicht, also die zum Teil eben auch nicht so viel Handlung haben, sondern ziemlich abstrakt sind. Also gerade im letzten Teil des Filmes ist, finde ich, es verhältnismäßig abstrakt. Die beiden lernen sich schon als Kinder kennen und dann denkt der Film irgendwie so darüber nach, wie es für sie ist, voneinander auch in Zukunft dann getrennt zu sein, also durch sozusagen durchs Leben auch getrennt zu sein. Und andere Lebenswege ohne einander zu beschreiten. Aber trotzdem ist eben immer diese, existiert immer diese Verbindung zwischen den beiden. Und also das ist sehr wenig, wie gesagt, sehr wenig handlungsgetrieben. Es geht sehr wenig darum, was könnten die jetzt machen, um sich doch zu sehen oder warum geht der da nicht dort um die Ecke und sieht sie dann oder so, sondern es ist meiner Meinung nach versucht der Film vor allen Dingen ein Gefühl auszudrücken und eine Verbindung eben zwischen zwei Personen und stört sich auch nicht daran, dass es eben dann in diesen drei Sequenzen zum Teil auch Widersprüche gibt, die nicht aufgelöst werden. Damit lebt der Film einfach oder davon lebt er auch. Und ansonsten ist der Film ganz stark abhängig von den Bildern, die eben benutzt werden, um das zu inszenieren. Die, also es hat auch damals, Mac Darko hat auch in seinem Kommentar geschrieben, dass man eben quasi die Einzelbilder, wenn man sie einfriert, dass sie zum Teil so schön sind und so in ihren Details so genial gemacht, dass das allein schon eben einfach eine Kunst ist. Und das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also der Film ist, verwundert einen ein bisschen. Es ist einfach nicht das, was man erwarten würde vielleicht. Und ich kann mir schon auch jemanden vorstellen, der sagt, ist jetzt nicht mein Ding. Ich, also das klingt jetzt total kitschig, wenn man das sagt, aber ich würde fast sagen, es ist eher ein Gedicht als ein als eine Geschichte. So. Und ich fand's absolut gigantisch. Also wirklich absolut großartig, dieser Film. Und kann mich kaum erinnern, von jemandem mal was empfohlen bekommen zu haben, von dem ich noch nie gehört hatte und was mich dann so begeistert hat. Deswegen, ich gebe 10 von 10 Punkten und danke McDarko und Sebastian, dass sie mir diesen Film zugeführt haben.
Cool.
Ja.
Es gibt ja diese Idee von, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber das Stichwort, was du eben sagtest, dass jeder einzelne Frame so schön ist, da gibt es ja dieses Catchphrase von Every Frame a Painting. Also Idee, dass Kameraeinstellungen jeder einzelne so sein muss, dass man das anhalten und ausdrucken und an die Wand hängen kann.
Ja, genau. Und es ist so, also sie sind einerseits so schön, aber gleichzeitig sind sie eben in dem Film zusammen, sind sie emotional so aufgeladen, dass sie halt, also dass du so das Gefühl hast, die Einzelbilder für sich sind wundervoll und sind eben gleichzeitig, werden überlagert von dieser Stimmung, die durch den Film da reingebracht wird. Also es ist einfach ein absolutes Meisterwerk.
Sehr schön.
Phänomenal. 5 cm/s, absolute Empfehlung, aber wie gesagt, ursprünglich von unseren Hörern, nicht von mir.
Und was bewegt sich jetzt mit dieser Geschwindigkeit in dem Film? Oder darf man das nicht verraten? Oder kann man also das gar nicht sagen?
Ich würde, es ist ein bisschen schwer zu sagen und ich finde, es ist auch ein bisschen eine Interpretationssache, was da jetzt genau gemeint ist und eigentlich möchte ich da lieber nichts zu sagen.
Okay. Ja, wer sich fragt, ob der Herr Giesbert heute eigentlich gar nicht da ist, der hat natürlich schon gemerkt, dass er es nicht ist, denn er war irgendwie in Madrid. Und ich weiß gar nicht, warum er heute irgendwie nicht kann, aber irgendwie ist er immer noch weg. Hm. Aber nächste Woche ist er dann hoffentlich wieder da. Wann glaubst du, dass du das nächste Mal es in die Sneak schaffen wirst? gibt es schon eine Idee für einen Versuch 2?
Also morgen wäre ja wieder Sneak-Termin, hat der Marc eine Abendveranstaltung. Das heißt, ist er, glaube ich, ganz froh, dass diese Diskussion nicht ansteht. Ich würde auch sagen, ich gebe ihm noch ein paar Wochen Pause. Okay. Also in die Sneak vielleicht jetzt nicht direkt wieder. Aber wo wir jetzt sehr viel erfolgreicher geworden sind, ist abends, obwohl ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund jetzt zum Teil Lydia schreien hören habt. Ich habe sie gehört. Ich glaube, jetzt ist sie ruhig, aber bis vor kurzem hat sie noch geschrien. Das widerspricht dem, aber eigentlich waren wir jetzt zuletzt sehr viel erfolgreicher damit, sie abends ins Bett zu bekommen. Was bedeutet, dass wir tatsächlich auch jetzt gelegentlich mal eine Folge The West Wing oder sowas gesehen haben und ich hoffe, dass irgendwann vielleicht auch wieder Filme dazukommen. Deswegen ist vielleicht die Pause, die ich vom Filmkonsum genommen habe, demnächst auch mal beendet. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Wobei ich zugeben muss, dass es ein bisschen so ist, also es ist jetzt ganz gut, dass wir jetzt was anschauen, was ich schon gesehen habe, weil ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen mit einem Auge auf der Zeitanzeige bin und mir denke so, oh, wir sind schon bei Minute 23, 27, 29 und dann so denke so, oh gut, wir haben so weit schon durchgehalten, vielleicht schaffen wir es bis zum Ende der Folge.
Okay.
Ja. Naja, mal sehen. Aber ja, zur Aufnahme würde ich vielleicht doch auch, ohne irgendwelche Filme gesehen zu haben, wieder dazukommen nächste Woche.
Wenn ja, gerne, gerne. Die Hörer haben dich ja sowieso schon vermisst.
Ja, ich hoffe.
Ja, bestimmt.
Es wäre ja hart, wenn man einfach weg ist und alle denken sich so, entweder gar nichts, fällt ihnen gar nicht auf, oder denken sie so, gut, dass die weg ist. Bestimmt kommt jetzt dieser eine wieder aus der Versenkung, naja, der hört uns schon seit Jahren nicht mehr mit Sicherheit, der mich so hasst und freut sich darüber, dass ich nicht mehr dabei bin meistens.
Ich glaube, das kriegt er nicht mit, weil er längst über alle Berge ist und da kann er auch bleiben.
Vermutlich. Ich frage mich, ob der so häufig an uns denkt, wie wir an ihn denken.
Nee, natürlich nicht. Das ist ja immer das Gemeine an diesen harten Kritiken, dass sie immer so hängen bleiben.
Ja.
Ja.
Na gut.
Nee.
Ja.
Ich sehe gerade, dass das Google Doc, wo du hier anonym eingeloggt bist, dich zu einem Büffel gemacht hat. Macht das schon immer?
Zu einem Büffel?
Ja, du bist jetzt als Icon, hast du einen kleinen weißen Büffel auf rotem Grund.
Oh, das ist ja süß.
Und da steht dann dran, anonymer Büffel. Und wenn du tippst, dann tippt da der anonyme Büffel. Das finde ich ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber es ist
also wenn ich das bisher auch war, dann zumindest war das nicht für mich sichtbar oder so. Also
du bist ja für dich selbst auch nicht anonym. Und ich bin ja wahrscheinlich eingeloggt. Das heißt, wenn ich hier umherspringe, dann siehst du da wahrscheinlich meinen Namen.
Genau.
Ja.
Nee, also ich weiß nicht, warum ich ein anonymer Büffel bin.
Ich habe das gerade zum ersten Mal wahrgenommen. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, was der Büffel in meinem Dokument hat. Okay, wir belassen diese Sendung heute dann mal bei einer etwas kürzeren, damit du zurückkommst zu deinem Kind.
Genau.
Und die Hörer können ja trotzdem sich freuen, dass du überhaupt wieder in der Sendung dabei warst, auch wenn sie dann jetzt etwas kürzer geworden ist.
Ja.
Und ja, genau. Damit entlassen wir euch mit drei Filmen und heute mal keinem, außer dem Baby Talk, haben wir sonst keine Gossip-Themen. Wenn Stefan und ich sonst nicht in der Sneak waren oder nur ich in der Sneak war, dann haben wir immer einen völligen Overload an Gossip-Themen und reden über alles und nichts. Und heute reden wir fast ausschließlich über Film. Das soll es dann entschädigen, dass die Sendung nicht mal 40 Minuten lang ist.
Ja, gibt ja bestimmt auch Leute, die das ganz gut finden, ja, wenn es mal nur um Filme geht.
Vielleicht hagelt es jetzt dann auch wieder Kommentare, wenn du wieder dabei bist. Oder wir werden sehen. Ich freue mich schon.
Okay.
Danke dir.
Schöne Woche euch.
Genau.
Und dir auch natürlich.
Schöne Woche. Tschüss da draußen.
Tschüss.